ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Bin ich mit meinem alten Peugeot 404 von Hamburg nach Dortmund gefahren. Da spielte er 2 Tage in der Westfalenhalle. Und zur selben Zeit ist aus Köln Wolfgang Niedecken mit seinem kaputten Auto auch nach Dortmund gefahren.
Urban Pop über Bob Dylan, seine mittleren Jahre. Live waren Peter Urban und ich, Oke Bandixen, in Göttingen mit diesem Thema auf der Bühne beim Literaturherbst 2025. Das hier ist der 2. Teil des Abends über Bob Dylan. Diese Musik kommt von dem Album Street Legal 1978 und wenn man sich das vor Augen führt, ich finde das unglaublich, 74 The Band, Bob Dylan, 75 Klang, also Blood on the Tracks, Tangled Up in Blue, ein ganz sparsames, instrumentiertes Album, dann Desire, dieser eingefangene Rausch, danach die Rolling Thunder Tournee und jetzt klingt es, als ob er ja, Gospel, Soul, Rhythm and Blues macht. So viele Wendungen, die er macht,
ja.
Eigentlich unglaublich, oder?
Ja, aber auch wieder verständlich. Nach dem wirklich großen Rausch, diesem chaotischen Abenteuer der Thunder Review, kam er so in eine Art Krise, weil die Scheidung jetzt, wie gesagt, durch war mit seiner Frau Sarah. Und es gab einen sehr, sehr langen und anstrengenden Sorgerechtsstreit. Denn Dylan wollte erreichen, dass die Kinder auch in Kalifornien bleiben konnten. Sarah lebte, glaube ich, in New York. Insofern, das war auch nicht so einfach. Und da war er eigentlich auch konzentriert auf diese Dinge über Monate hinweg, mit dem Ende, dass sie geteiltes Sorgerecht bekamen und also die Kinder bei beiden sein wollten, aber doch die meiste Zeit bei der Mutter waren, sicherlich. Und dann gab es noch ein Ereignis. Elvis starb 77. Ganz überraschend. Und das hat ihn schwer erschüttert. Obwohl seine Verbindung zu Elvis auch gar nicht so groß war. Er früher Rock'n'Roll-Fan war er. Also das war die erste Musik, die er hörte. Dann hörte er Country und wurde dann Folkmusiker. Aber Elvis, das hat ihn schon beeindruckt, dass dieser Mann so jung starb. Und was ihn dann bewogen hat, eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Jetzt eine sehr konzentrierte, orchestrierte, arrangierte Musik zu machen mit diesem Album, das er mit Musikern einprobte in Los Angeles. Also da war ein klarer Plan diesmal. Diesmal Bläser, klare Arrangements, Gospelchöre, Frauen, die ihn begleiteten. Und das war eine neue Richtung irgendwo, die für viele ungewöhnlich ist. Aber ich fand sie ganz großartig. Also ehrlich gesagt, das war dann eine Musik, die ein bisschen auch erinnerte an Musik, die damals schon von Bruce Springsteen gemacht wurde. She was torn between Jupiter and Apollo, a messenger in rhyme. Wobei er Vergleiche vehement ablehnte. Es wurde ihm gesagt, hör mal, jetzt hast du Musik hier mit dem Saxophonisten und das ist doch wie Springsteen. Und da hat er dann gesagt, also auf keinen Fall, man kann doch meinen Saxophonisten Steve Douglas, eine Legende, der hatte schon auf den Rock'n'Roll-Klassikern gespielt, man kann den doch nicht vergleichen mit diesem Clarence, der ja ein netter Mensch ist, aber das ist doch eine andere Kategorie und so weiter. Aber okay. Wer weiß, vielleicht war er doch beeinflusst von diesem neuen Mann, der da aufstand, der ja natürlich mit Born to Run und anderen schon große Erfolge gefeiert hatte und der sicherlich auch ihm aufgefallen ist. Senior, Senior, do you know where she's hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes? To the door. Will there be any?
they comfort their senior. There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron cross still hanging down from around her neck. There's a marching band still playing in that vacant lot. Well, she held me.
Insofern nahm mit diesen Leuten auf, konzentriert, und dann ging sie auf eine Tournee nach Japan. Und da wurde auch ein Album aufgenommen, Budokan heißt es. Sehr, sehr gute Aufnahme. Aber das Album Street Legal haben sie erst danach aufgenommen. Also das war, also erst eine Tournee, dafür gearbeitet. Als sie dann ins Studio gingen, das wurde dann schnell aufgenommen. Da waren sie jetzt richtig eingespielt.
Weil sie gut eingespielt waren. Ja, das hört man dem Live-Album auch an. Das macht auch Spaß, das zu hören. Viele fanden das ein bisschen zu... ja, fast zu gefällig für Bob Dylan, der natürlich immer so ein, oft auch in seinen Songs so einen Widerhaken drin hatte, also musikalisch gesehen auch. Das ist hier ein bisschen weg, aber es hat eine Wucht, finde ich. Just what you gonna say when you get home. Something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Und diese Background-Chöre beispielsweise, die nimmt er ja in den nächsten Jahren auch weiter mit auf Tournee und mit ins Studio.
Dann gibt es wunderbare Balladen, die wirklich sehr gefühlig sind, wie Baby Stop Crying oder Is Your Love in Vain. Eine klassische Hymne mit Harmonien, die eher von einem Bach-Stück stammen könnten. Also klassische Harmonien, wie eine Kirchenhymne, wie ein Kirchenlied. Oder Senor mit mexikanischen, südamerikanischen Einflüssen, die aber auch die amerikanische Power, die Yankee Power, die amerikanische Power in Südamerika darstellen und kritisieren sollten. Da hatte er nun auch mal einen politischen Text. Ja, es gibt wirklich gute Songs drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so schwer begeistert, nachdem ich auch ein paar Aufnahmen von Rolling Thunder gehört hatte, dachte mir, dieses Chaos und jetzt hier ein Song mit klassischer Soul-Pop-Musik, fand ich begeisternd. Andere natürlich nicht. Es gab schlechte Kritiken. In Amerika auch wenig Erfolg. In Europa war das Album sehr erfolgreich. Und er ging auch in Europa auf Tournee. Und da hatte ich nun mein erstes Dylan-Erlebnis. Und zwar bin ich mit meinem alten Peugeot 404 von Hamburg nach Dortmund gefahren. Da spielte er 2 Tage in der Westfalenhalle. Und zur selben Zeit ist aus Köln Wolfgang Niedecken mit seinem kaputten Auto auch nach Dortmund gefahren und wollte nun seinen Helden Bob Dylan zum ersten Mal sehen und hat uns ja in dem einen Podcast erzählt, wie enttäuscht er war, weil er hatte den Funkklampfer erwartet, und nun kommt der da mit Bläsern, Sängerinnen, die auch noch, ach so, das war ja auch so, die Band hatten Uniformen an, hatten alle das gleiche Dress an, was ja für Dylan echt seltsam ist. Aber, und das sah wie Las Vegas für viele aus. Es hatte mit Las Vegas eigentlich nichts zu tun, aber nur die hatten eben gleiche Kostüme an. So, und spielten eine Musik mit Bläsern und Chor. Das hat die deutschen Folkfans und so unheimlich verunsichert. Ist das noch der Dylan? Jedenfalls weiß ich, dass Wolfgang uns erzählt hat, sein Auto hatte auf dem Rückweg eine Panne. Er blieb liegen. Mir passierte dasselbe. Das Rad war auf einmal in Flammen. Wir mussten auf der Autobahn anhalten und wären beinahe abgeraucht. Also irgendwo weiß ich nicht, woran es lag. Aber ich fand es ein begeisterndes Konzert. Es ist immer noch eines meiner Lieblingsalben. Ich bin da vielleicht nicht objektiv. Das kann schon sein. In der Tat. I've been down to the bottom with a bad man, babe. But you're back where you belong. Get me my pistol, babe. Honey, I'd ain't tell right from wrong.
crying. Stop crying. Stop crying. Stop crying. Baby, please stop crying.
In der Tat, was passiert ist, dass Bob Dylan sich dem Christentum zuwendet und er hat es selbst erzählt und man mag das als Legende abtun. In jedem Fall hat er das so erzählt, dass auf einer Tour eben oder auf dieser Tour 1978 Tour, ja, ihm ein Silber, es wurden immer mal Dinge auf die Bühne geworfen und diesmal wurde ihm ein Kreuz, ein Anhänger auf die Bühne geworfen und Dylan hebt den, also eine Kette klein, hebt es auf, steckt es in die Tasche und vergisst es ein bisschen und sagt dann später, er hätte eine Art Gotteserscheinung gehabt. Ja. Und ich glaube, in einem Hotelzimmer sogar. Und
ja, aber er hat sich das gleich umgehängt. Es hat ihn unglaublich beeindruckt, dass da nur ein Kreuz auf seine Bühne fliegt. Und ja, meinte, er hätte nun eine Erleuchtung gehabt.
Und das führt dazu, dass er in dieser Phase 3 Alben macht. Aber wir sprechen gleich erstmal über das erste, dass das dann das zum Thema hat. Mhm. Und das hat dann ja auch viele verunsichert oder viele irritiert, nehme ich mal an. Was vielleicht sogar ein bisschen untergeht, ist, dass die Musik ist ja mehr als ein Transportmittel. Die Musik kommt zu Höhenflügen, gerade am Anfang.
So, also die Texte, davon wussten wir ja erstmal nichts. Auch die Musiker wussten nichts davon, worum es eigentlich geht bei diesen Songs. Und er hat dann zum Beispiel erstmal Musiker um sich gesammelt. Er hat Mark Knopfler getroffen. Dire Straits spielten im Roxy in Los Angeles. Er ging hin und fand diesen Gitarristen sensationell, was er ja auch ist. Und hat gesagt, hey, kannst du bitte auf meiner nächsten Platte spielen? Knopfler natürlich, wow, super, ja, natürlich. So, und diese Platte sollte aufgenommen werden in Muscle Shoals in Alabama. Und er hat sich zwei der besten Produzenten rangeholt, die man für Popmusik und uns besonders R&B, Soulmusik holen kann. Jerry Wexler und Barry Beckett. Beckett aus den Studios von Muscle Shoals und Wexler aus New York. Die hatten also die Aretha Franklin Klassiker produziert. Und die gingen dann ins Studio und da wurde aufgenommen mit den lokalen Musikern, die wirklich unglaublichen Groove haben, die so wunderbar sparsam spielen können. Und dazu dieser englische Gitarrist, der auch sehr, sehr, sehr wirklich begnadet ist in dem, was er spielt. Und das war eine fantastische Mischung. Und Knopfler hat später erzählt, ey, als ich dann dahin kam, ich wusste ja gar nicht, was für Songs der da aufnimmt, dass die alles nur von Gott halten, von handeln und den Jesus. Ey, ich war ein bisschen überrascht, schockiert. Verstehst du, du kommst zum Dylan-Album und da gibt's nur Texte wie in der Kirche, die ganze Zeit. Auch Jerry Wexler wusste das nicht und war dann so ein bisschen überrascht. Und dann fing Bob Dylan auch noch an, ihn zu bekehren. Nach dem Motto, Jerry, ja, hör doch auch mal rein, lies doch mal die Bibel und lies das Neue und Alte Testament und so. Da sagte Jerry Wexler, komm, hör mal zu, Bob, ich bin 65-jähriger jüdischer Atheist, vergiss es. Aber die Musik, die rauskam, war unfassbar gut. Die Grufte, die waren toll. Dylan hat aus irgendeiner vielleicht göttlichen Überzeugung gesungen. So gut hat er selten auf Platten gesungen, wie auf diesem Album. Slow Train Coming heißt das Album, 79, und ist eines der musikalisch besten Alben, die er aufgenommen hat. Ja, die Texte sind eben so, ne? Und, aber gut geschrieben. Ich muss noch mal ein bisschen erzählen, wie er nun da überhaupt hingekommen ist. Er hat Mitmusikerinnen gehabt und eine Freundin, eine Schauspielerin, Mary Alice Artis, und eine Chorsängerin, Regina McCreary. Die war in einer religiösen Gruppierung, die hieß Vineyard Fellowship, so eine Art evangelikale Sekte, kann man beinahe sagen, die sich in Kalifornien traf. Und die luden Dylan nun ein, die schleppte ihn damit hin und er fuhr dahin, war ja jetzt schon offen und interessiert an Gott und fing jetzt echt an, Bibelkurse zu besuchen und hat dann öfters aus eigenen Stücken hat er gedacht, okay, ich bin jetzt zu Hause, ist eigentlich gemütlich, aber ich fahre jetzt trotzdem da noch hin und mache einen Bibelkurs mit. Und hat das wirklich ausführlich getan. Dazu kam noch, dass andere Mitmusiker, mit denen er auch schon in der Rolling Thunder Review gespielt hatten, wie David Mansfield, Stephen Souls, die waren auch in dieser Vineyard Fellowship aktiv. Die versuchten aber nicht, ihn zu bekehren. Das kam eher von den Damen. Sehr, sehr lustig ist auch, obwohl nun das ein christliches Thema ist, hatte er mit allen Chorsängerinnen ständig wechselnde Verhältnisse. Und er wurde aber dann wirklich zum überzeugten Prediger. Er wollte wirklich das Wort Gottes verbreiten. Und eben in diesen Songs, die musikalisch überzeugend waren, und eben aber auch in der Art, wie er mit den Leuten redete. Und da kam noch zum Beispiel seine spätere Frau Carolyn Dennis dazu als Sängerin, die er dann heimlich später heiratete. Die haben auch eine gemeinsame Tochter und so weiter. Aber die Songs sind super.
Und wir hören mal einen daraus in den Titelsong Slow Train. Sometimes there's a love down in disgusting. Can't help but wonder what's happening to my companion. Are they lost or are they found? Have they counted the cost it'll take to bring down all the earthly principles they're gonna have to abandon? And there's a slow train coming. I'll be round again. Your message straight now. You could die down here, be just another accident statistic. And there's a slow train coming up around the bend. Man hört ja Mark Knopfler dann an dieser Einstellung ganz besonders. Das ist so
Dire Straits Sound. Man hört diesen unglaublichen Ruf dieser Musiker da in Alabama. Also das ist ja wunderbar. Und er singt so ein bisschen wie in der Zeit von Like a Rolling Stone. So Blond on Blond. Also diese bisschen schmutzige Überzeugung. Er singt aber von Gott und Jesus. Und das ist einfach klasse.
Und geht auch auf Tournee.
Ja.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist es so, dass man auch einen Teil des Konzertes eine Art Ansprache hält, wie sagen, eine Predigt, aber auf jeden Fall eine Ansprache von der Bühne aus, die eben dann, und dann kommt es erst zur Musik.
Ja, also, lustig, so ging's los, wirklich. Er hält erst eine Predigt oder beziehungsweise erst gibt's den Gospelchor, die singen ein religiöses Lied, dann hält einer ein kleines Wort aus der Bibel, liest was vor, dann kommt die Band und dann singen sie nur solche Songs. Und du musst mal dir vorstellen, die Leute sind in die Konzerte gekommen, dachten, ja, wir sind ja Bob Dylan, ne? Alle Klassiker hören wir. Und keinen einzigen dieser Klassiker hat er gespielt. Keinen. Nur die neuen Songs mit religiösen Texten. Die Leute waren schockiert. Und es gab natürlich auch Stress und Ärger. Und das war schon schwierig. Das Lustigste war, da wurden Plakate losgehalten und sagen, Dylan, spiel mal auch alte Songs. Jesus liebt deine alten Songs. Maybe sleeping on the floor. Sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Er war überzeugt, er wollte das jetzt machen. Und musikalisch war das abenteuerlich gut, muss ich sagen. Und die Band, die dann auf Tournee ging, auch mit großartigen Musikern, Jim Keltner und anderen, also gestandenen Soul- und Rockmusikern, das Fred Tackett, der Gitarrist von Little Feat dabei. Eine bessere Band hat er selten gehabt, ganz ehrlich gesagt. Nur eben die Musik. Und für mich war das ganz ehrlich so, ich dachte, was macht der denn jetzt? Man kriegte diese Platte und dieses Song. Man merkte ja irgendwie, worum geht's hier? Precious Angel, you got to serve somebody, du musst jemandem dienen. Erst habe ich es ja gar nicht gemerkt, dass der jetzt nur über Religion und Gott singt. Dann las ich darüber Aber ich hörte einfach die Musik, dachte, wow, das klingt ja super. Und ich glaube, ich habe es im Radio trotzdem rauf und runter gespielt, weil die Musik einfach so toll war.
Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hair.
Ne, aber es war schon Knaller, du, also wirklich.
1980 kommt ein zweites Album raus, aus dieser Phase, wenn man das dann so nennen kann, das heißt Saved. Da, das kennt vielleicht auch viele, das haben dieses Cover mit dieser erlösenden, segnenden Hand, die so aus dem Himmel herunterreicht. Ja, das ist wieder in Muscle Shoals aufgenommen und das geht ein bisschen weiter. Ich finde es nicht ganz so stark wie das Album davor.
Es ist überhaupt nicht so stark, weil die Songs überhaupt nicht so gut sind. Es ist jetzt wirklich, man merkt, er wollte jetzt nur noch weiter predigen und hat, sag mal, schwächere Songs sich ausgedacht. Es musste nur schnell die Botschaft gemacht werden. Und selbst Jerry Wexler, der Produzent, sagte dann, ey Bob, ist nicht ein religiöses Album mal genug? Und, aber es wurde dieses eben auch aufgenommen. Pick up your bed and walk. Why must you criticize? Same thing my father do. I can do likewise. But he healed the blind and crippled. Did they see?
Ja, die Band ging weiter auf Tournee, nur irgendwann, erzählen die Musiker später, hat er dann, ob er in der Probe gesagt, ey, lass mal bitte Like a Rolling Stone spielen. Oder lass mal das üben aus der Vergangenheit. Oder Hard Rain's Gonna Fall. Also, er hat dann wieder, ohne große Ansage, hat er wieder dann alte Songs eingebaut in den Set. Hat wohl auch gemerkt, hier, also das ist nicht der richtige Weg, mein altes Repertoire zu verunglimpfen praktisch und zu veruntreuen. Das kann ich nicht machen. Und er hat das dann auch live weiter gespielt, hat aber noch ein drittes Album aufgenommen. Shot of Love. Nicht mehr mit Jerry Wexler, der hatte dann wohl wirklich genug, sondern mit drei verschiedenen Produzenten. Der eine ist ein alter aus den 50er Jahren, Burns Blackwell, der hat Rockklassiker produziert. Dann Jimmy Iovine hatte Springsteen auch produziert und andere Eurythmics und andere große Acts. Und ja, es ist Gospel-Pop mit Gastmusikern. Ringo ist dabei, Ron Wood, Jim Keltner wieder natürlich. Seltsame Songs diesmal, nicht nur rein religiöse, sondern zum Beispiel auch über einen Comedian.
Über Lenny Bruce, ja, ein verstorbener Stand-up-Comedian, sagt man so, ist das richtig. Ja,
genau. Der war gnadenlos, der hat alles runtergemacht und wurde auch oft wegen Beleidigungen angeklagt und war dazu noch drogensüchtig und alkoholsüchtig. Und starb dann schon ganz früh mit im Jahr 66. Und den stilisiert Dylan in diesem Song so eine Art Märtyrer.
Lenny Bruce is dead, but his ghost lives on and on. Never did get any Golden Globe Award, never made it to Cinema.
Was eine komische Sache ist, weil er ist eigentlich nicht Märtyrer gewesen. Also gut, er wurde von der Gesellschaft angefeindet, hat es nicht so einfach, aber hat es aber auch provoziert und gewollt. Insofern, ja.
Aber also auch bei diesem Album, das ich nicht besonders stark finde, gibt es, und das ist oft so, auch bei Alben, die irgendwie nicht ganz gelingen, gibt es einen Song, oder manchmal sind es auch zwei oder drei, die total herausragen. Das ist Every Grain of Sand. Das ist einer der stärksten Dylan-Songs, finde ich. Wahnsinnig überhaupt poetisch, ja, philosophisch, ganz tiefgehend, ganz großartig.
In the hour of my confession, in the hour of my deepest need,
When the pool of tears beneath my feet flood every newborn sea, there's a dying voice within me reaching out somewhere, toiling in the danger, in the morrows of despair. Don't have the inclination to look back on any mistake. I can't not behold this chain of events that I must break.
Es ist wirklich einer der bewegendsten Songs. Der handelt, naja, auch irgendwo von Gott, weil er handelt von der Schöpfung. Von der Schöpfung der Welt, aber er wurde Gott, da wird Gott nicht erwähnt, aber es wird gezeigt, dass in jedem Sandkorn eigentlich das ganze Universum eröffnet und so in wunderschönen Bildern und in einer grandiosen Melodie beschrieben. Das ist einer seiner ganz, ganz stärksten Songs, auch später immer wieder bejubelt worden und gelobt worden, und das ist herausragend wirklich auf diesem Album.
Ich finde, es ist ja oft so, und viele wissen das ja auch, dass die Songs von Dylan manchmal erst zum Glänzen gebracht werden, wenn sie jemand anders aufnimmt. Dann merkt man, was ist da eigentlich alles drin? Und das ist in diesem Fall auch oft so. Es gibt viele Coverversionen sowieso von Dylan-Songs, aber auch von diesem Song.
In the time of my confession, in the hour of my deepest need, when the pool of tears beneath my feet floods every newborn seed. There's a dying voice within me reaching out somewhere, toiling in the danger and the morrows of despair.
1983 kommt ein Album raus, das heißt Infidels. Das ist dann mit Ansage ein bisschen die Abkehr dieser Phase, oder?
Vergehen ja anderthalb Jahre, und in der Zeit hat er sich dann, glaube ich, schon ein bisschen von dieser, naja, man kann es ja nicht eine Mode nennen, die er da durchgelebt hat, also von dieser Phase verabschiedet. Und zuerst dachte ich, als ich den Titel sah, Infidels, die Untreuen, da dachte ich, oh Gott, jetzt geht das weiter, und er schreibt über die Ungläubigen. Aber es war gar nicht so, sondern es handelt eher von der Phase. Er zeigt, wie ungeduldig und sprunghaft Dylan auch ist. Ich lässt er sagen, seine Mitmusiker haben gesagt, irgendwann hat er sich gelangweilt. Ne? Und wenn er was boring findet, dann ist das auch schnell vorbei. Und die Religion und diese ganze Geschichte, auch diese neuen Dinge, die da sich für ihn eröffneten, weil die Kirchen und die ganzen, in den USA sind die Kirchen, haben ja eine große Macht, sich auf ihn einfuchsten und sagten, oh, das ist unser neuer Held. Das gefiel ihm nun gar nicht. Das wollte er nun nicht und hat sich da verabschiedet und hat dann auch gesagt, ich glaube eigentlich nur, dass Religion und Philosophie und Gott finde ich in der Musik. Das ist meine wahre Religion. Ich brauche keine Rabbis, keine Prediger, Pastoren und sonst was. Also eine klare Abkehr, aber auch eine Wahrheitsfindung. Denn in der Tat ist ja eigentlich in Musik, die wie Dylan die geschaffen hat, seit Anfang an, ist das ja eher was Gottgleiches. Also insofern, das kann man schon so nennen.
Naja, und was ja auch sich durchzieht, finde ich, ist ja eine Sinnsuche. Das ist ja schon auch so. Er sucht ja wirklich auch danach, und deswegen wird es auch nicht unspannend jetzt in dieser Zeit. Und wenn es eine Abkehr ist, dann muss man mal gucken, was für Songs drauf sind. Ich habe einen Song, der auch sehr bekannt wurde von diesem Album, mitgebracht. Das ist Joker Man, heißt der. Hört man wieder Mark Knopfler,
eindeutig
der
zu
dabei
hören
ist.
Denn Mark Knopfler hat dieses Album produziert. Er spielt nicht nur Gitarre drauf, sondern er ist zum ersten Mal dann auch ein Produzent von Bob Dylan. Und Knopfler sagte später aber, mein Gott, das war schwierig. Es wurden auch erstmal andere gefragt, also er war gar nicht so unbedingt erste Wahl. David Bowie, Elvis Costello, Frank Zappa, das wäre ja mal spannend gewesen. Aber Knopfler wurde gewählt, es wurde in New York aufgenommen und Knopfler brachte ein paar Musiker mit, die wirklich ein bisschen ungewöhnlich waren für Dylan. Sly and Robbie aus Jamaica, die ein wunderbares Rhythmusduo bildeten und die auch sehr erfolgreich waren, aber die für manche Stücke von Dylan so ein bisschen hölzern klang, fand ich. Jetzt auch bei dieser Nummer merkt man deutlich hier, da unten bubbelt der Bass und dann ist dieses Snare immer hin und da zu hören. Die haben einen gewissen Stil, der für manche Stücke großartig ist, für groovige Stücke, aber für Balladen finde ich, da kann man drüber diskutieren. Dann war noch Mick Taylor von den Rolling Stones dabei und früherer Rolling Stone natürlich, der hatte sie ja längst verlassen. Und den hatte auch Dylan im Roxy gesehen, in Los Angeles, hat ihn gefragt, ey, willst du nicht mitspielen, auch bei dem Album? Dann wurde er auch Mitglied der Liveband und war lange mit Dylan auch auf Tournee. Und Knopfler als Produzent sagte, Dylan war so schwierig, er ist immer so ungeduldig, er ist so exzentrisch, ja, er will immer so schnell aufnehmen, er ist schnell zufrieden. Und nachher findet es dann doch nicht gut. Und das ist als Produzent schwierig. Du kannst nie was abhaken. Und das ganz Schlimme für Knopfler war, dass das Album von ihm nicht fertiggestellt werden konnte, weil Dire Straits hatten wohl anscheinend Termine und Dylan ist dann auch so jemand gewesen, ja, der hat dann einfach gedacht, ja, lass ihn doch, der ist nun nicht da und hat das mit einem anderen Toningenieur gemischt und dass selbst Mick Taylor sagte, also was ich eigentlich auf der Gitarre da gespielt habe, habe ich später nicht mehr wiedererkannt. Und Knopfler war komplett unglücklich, weil der Sound dann so schrecklich war. Und Mick Taylor sagte, die Rough-Mixe, also die ersten Mixe direkt nach der Aufnahme von Knopfler, waren weitaus besser als das, was Bob Dylan dann mit seinem Techniker zustande gebracht hat. Der Techniker war nämlich einer, der zum Beispiel Musik von den Cars, also 80er Mainstream-Pop produziert hatte, Shake It Up von den Cars. Und so, das passte nun zu Dylans Musik eigentlich überhaupt nicht. Und so klingt nun leider das Album in Teilen nicht so gut, wie es hätte sein können. Aber die Songs sind gut. Joker Man, da geht es übrigens um Populisten, populistische Politiker. Joker Man, also ein weiser Mann, unser Bob. Und ja, ein Album, das ich finde auch eine gute Rolle gespielt hat. Say that vanity got the best of him, but he sure left here in style. By the way, that's a cute hat, and it smiles so hard to resist. But what's a sweetheart like you?
Das finde ich auch, das geht jetzt, aber vielleicht ist es auch, weil der Kontrast dann, ja. So, weil jetzt geht es doch ich möchte mal sagen, es geht ein bisschen in den Keller,
ja.
Weil jetzt kommt ein Album 1985, das heißt Empire Burlesque und das ist nicht gut, es ist technisch irgendwie nicht gut, die Songs sind nicht so toll, finde ich, aber Bob hat eine gute Erklärung dafür gehabt, nämlich er kommt mit der neuen Technik nicht so richtig zurecht.
Ja. Ja, es ist ja nun vieles digital auch schon und sehr klar wird aufgenommen und technische Möglichkeiten sind besser und er sagte, ich singe immer was da rein und nachher höre ich das nicht mehr, wenn das da auf dem Band ist, weil es vielleicht zu klar und deutlich war. Er wollte es lieber so ein bisschen undeutlich haben. Ich weiß es nicht, aber dieses Album wird übrigens produziert von einem modischen oder modernen Produzenten, Arthur Baker. Der hat viele britische New Order hat er produziert, aber auch viele Disco- und Dance-Produktionen in New York. Der wurde nun, ich glaube, von der Plattenfirma mitgewählt. So, und der ist nun einer, der mit der Musik von Dylan eigentlich wenig anfangen konnte, aber der auch viele Aufnahmen aus unterschiedlichen Perioden und Zeiten. Die wurden nämlich hier genommen und gesagt, lass uns die mal auf dem Album auch rausbringen. Und die musste er nun zusammenschneiden und editieren und mischen. Dazu kamen neue Songs, die mit vielen Musikern, unendlich vielen Musikern wieder aufgenommen wurden, mit illustrer Besetzung. Tom Petty's Heartbreakers spielen da, wieder Sly und Robbie, Mick Taylor ist auch wieder dabei, Mike Campbell, Jim Keltner wieder, Background-Sängerin. Aber es klingt einfach ziemlich furchtbar. You to me were true. You to me were the best. When there is no more, you cut to the core. Quicker than anyone I knew. When I'm all alone in the great unknown, I remember you. Eine typische Anekdote ist die, es ist ein Song drauf, der eigentlich ganz, ganz schön ist. When the night comes falling from the sky. Und da hat er sich drei Musiker aus Bruce Springsteens Band rangeholt. Die sollten da mitspielen. So, und jetzt die Aufnahme vorbei. Und da sagt er zu seinem Produzenten, du, das klingt mir aber sehr nach Springsteen. Da sagt der Baker, ja, ist ja auch kein Wunder, wenn du dir drei dieser Leute, unter anderem Roy Bittan, dieser wirklich prägnante Klavierspieler von Springsteen, wenn du dir den holst, dann klingt es einfach so, ne? Dylan ist auch einer, der auch gerne immer sich inspirieren oder beeinflussen lässt, besonders in dieser schwächeren Phase. Sein Stil geht so ein bisschen abhanden. Da gibt es einen Song drauf, Tight Connection to Your Heart. Da denkst du auch, ja, der Titel ist schon ein bisschen mainstreamig. Und wenn du es dann hörst, das ist eine Rolling Stones Nummer, aber astreine Nummer für die Stones. Und Mick Taylor spielt Gitarre. Aber es ist wirklich eine klassische Stones Nummer. Schade eigentlich, dass die das nicht aufgenommen haben. I said I'd send for you and I did. What did you expect? My hands are sweaty and we haven't even started yet. I'll go along with the survey until I can.
Aber man hat ja das Gefühl, Bob Dylan hat ein bisschen die Orientierung verloren. Also er weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ja. Das zieht sich dann über die nächsten Jahre weiter durch. Und zwar gibt es, viele kennen vielleicht auch diese Aufnahme, er singt ja bei USA for Africa. Und da gibt es ja auch inzwischen viele Hintergrundberichte darüber. Und Bob Dylan wirkt wahnsinnig in dieser großen Gruppe von totalen Superstars total verloren. Er weiß nicht, was ist, die Leute verehren ihn wahnsinnig und er weiß nicht, was er machen soll. Und er kriegt die Bridge zu singen. Also es ist ja eine echte Ehrerbietung der anderen und er weiß nicht, wie er es machen soll. Er kann nicht gegen Diana Ross und Stevie Wonder und Bruce Springsteen, kann er nicht. Und es ist nachher so, dass es gibt einen Dokumentarfilm darüber. Genau. Alle müssen rausgehen und Stevie Wonder singt ihm in einer Bob Dylan Parodiestimme seine Stimme vor und die nimmt er dann, weil die ist ganz gut. Also er ist überfordert in dieser Zeit. Vielleicht ist es auch so, dass
aber
er sich...
Aber es ist aber auch süß und menschlich, ehrlich gesagt. Das finde ich auch ganz toll. Er ist immer einer gewesen, der in seinen eigenen Saft geschmort hat. Jetzt in dieser großen Gruppe auf einmal was zu machen, was eigentlich ganz anders ist, das fiel ihm dann doch schwer. Ne? Vor allen Dingen, er hat ja sehr individuell gesungen, kann man mal so sagen immer. Ne? Und wenn er dann einen Song von Michael Jackson und Lionel Richie singen soll, ist es dann schon kompliziert. Dann erinnern wir uns ja an seinen Auftritt beim Live Aid Festival 1985. Es war nachts spät in Philadelphia. Er kommt mit akustischen Gitarren auf der Bühne. Neben ihm Keith Richards, akustische, und Ron Wood, zwei der Rolling Stones, sind seine Begleiter. Und die fangen an zu spielen. Und es ist die Katastrophe, weil die spielen alle was Verschiedenes. Dylan drödelt da irgendwie vor sich hin und singt. Die anderen gucken sich an und fummeln so rum. Und mir hat Keith Richards später erzählt, 1988, hey, dieser verdammte Sack, er hat wirklich, Moron hat er ihn bezeichnet, dieser Arsch, der hat uns nicht gesagt, dass er den Song in einer anderen Tonart spielt. Der hat plötzlich eine andere Tonart genommen, wir wussten das nicht und haben erstmal die Tonart gesucht. Das war amateurhaft bis ins Letzte, bei den Pfadfindern ging es besser. Also das ist wieder mal typisch Dylan, der das, sagen auch Studiomusiker, der fängt im Studio ein Stück an, sie haben vorher eine Tonart verabredet und dann denkt er, ach nee, ich mach's mal lieber anders, sagt es den anderen aber nicht. So, und die müssen sich dann erstmal alles zurechtsuchen. Und das, ja, er ist ein Mann, der wirklich um sich kreist, in der Tat. Ja, und das ist musikalisch, geht's dann so weiter, es kommen dann Alben wie Knocked Out Loaded, 86, auch ein schwaches Album. Das Einzige, was gut drauf ist, Dave Stewart von Eurythmics ist dort da irgendwie involviert auch, ne? Aber das Beste ist ein langes Stück, eine Story, die Sam Shepard mit Dylan zusammengeschrieben hat, ein Western-Epos, Brownsville Girl. Das ist wirklich ganz beeindruckend. Aber es ist eigentlich so ein Hörspiel, ne? Das ist also schon eine lange, lange Geschichte.
Well, there was this movie I seen one time about a man riding across the desert and it starred Gregory Peck. He was shot down by a hungry kid trying to make a name for himself. The townspeople wanted to crush that kid down and string him up by the neck.
Diese Phase ist nicht einfach. Er beschreibt das in seinem Buch auch. Ich zeige das jetzt nochmal, ich habe es auch mitgebracht. Dass er das Gefühl hat, er verliert irgendwie seine Stimme. Er kann, ich weiß nicht, ob das wirklich körperlich gemeint ist oder auch im übertragenen Sinne, er hat irgendwie den Kompass verloren. Ja. Er probiert Coverversionen aufzunehmen im Album Down in the Groove. Er geht mit Grateful Dead auf Tournee mit Tom Petty in den Heartbreakers.
Ja, mit Tom Petty und den Heartbreakers und mit Grateful Dead. Das war für ihn wichtig, weil er gern den Jerry Garcia mochte und der starb dann natürlich schnell. Aber musikalisch, es gibt ein Live-Album von der Tour, absolut unterste Kaste. Also ganz, 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 ganz schlecht auch aufgenommen. Und dann auf dem Album Down in the Groove 88, da ist dann eine Zusammenarbeit mit Robert Hunter von Grateful Dead, auch mit Grateful Dead aufgenommen. Silvio heißt der Song. Das ist so ein Funkenleben wieder mal. Da denkt man, oh, ja, er kann's ja noch.
Stake my future on a hill of the past. Looks like tomorrow is a coming on fast. Ain't complaining about what I've got. Seen better times, but who has not? Silvio, silver and gold. Won't buy back the beat of a hot rum cold.
Aber trotzdem, das Album nur 31 Minuten lang, extrem kurz für Dylan. Illustre Gastmusiker, Clapton, Ron Wood wieder und Mark Knopfler bei einem Song auch noch dabei. Aber es ist wirklich nicht gelungen.
Bist du irgendwann, wir haben ja schon mal so eine Phase gehabt, Anfang der 70er Jahre, wir haben ja schon drüber gesprochen, in dieser Reihe, bist du dann irgendwann auch genervt gewesen, enttäuscht gewesen?
Ja, ich fand das ganz furchtbar. Also man hat das gehört, dachte, was macht der denn da? Das ist ganz schrecklich, wie klingt denn das auch? Und die Erklärung habe ich jetzt kürzlich erst gelesen in einem Interview mit Ron Wood, der dann erzählt, wie er Bob Dylan immer darauf hingewiesen hat, dass der sich, nachdem er die Aufnahme gemacht hat, auch sich mal mehr um den Sound und den Mix, wie das klingen soll, kümmern sollte. Dylan hat es nämlich gemacht, hat aufgenommen, 2 Takes, ist er weggegangen. Hat sich da auch nicht so unbedingt mehr für Musik interessiert. Vielleicht waren andere Dinge in seinem Leben wichtiger. Und dann hat Ron Wood Bob gesagt, ey, sorg mal dafür, dass die Techniker nicht Mist bauen. Du lässt ja die Techniker machen, was die wollen. Und dann klingt es so, dass es man dann nicht anhalten kann. Und so war es eigentlich. Dylan hat sich nicht drum gekümmert. War praktisch so eine Art Produzent oder Co-Produzent, aber den Sound hat er nicht überwacht. Und das geht eigentlich überhaupt nicht. Ne? Und insofern gab es schwache Kritiken, aber auch ich habe das Album, glaube ich, das ignoriert dann auch. Ich habe es gehört und auch nicht im Radio gespielt. Dann wurde er aber im selben Jahr noch von Freunden praktisch rausgeholt und in diesem lustigen Projekt, das dann...
Es sind die Traveling Wilburys. Viele haben vielleicht auch das Album zu Hause, eine Art Spaßprojekt von 5 Freunden, nämlich Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan und Jeff Lynne. Und ja, alle schreiben, alle singen, alle spielen Gitarre und es ist herrlich. It was in Pittsburgh, late one night, I lost my hair, got into a fight, I rolled and tumbled, till I saw the light, went to the Big Apple, took a bite. Aber es ist eine ganz wunderbare, fröhliche Platte.
Ja, und Dylan singt überzeugend, wirklich. Ja. In dieser Gemeinschaft, und das ist auch toll produziert von George Harrison und Jeff Lynne, das ist auch der Unterschied zu seinen eigenen Alben. Also das klingt super. Und dann machen sie sogar noch ein zweites Album, das aber Volume 3 heißt. Ne? 2 haben sie ja dann ignoriert. Roy Orbison war in der Zwischenzeit gestorben. Und auf dem zweiten Album, da singt Dylan noch mehr Songs und ist eigentlich noch überzeugender. Es war nicht mehr ganz so erfolgreich, aber super gut für ihn. Deadly scene. That's how the world begins. Watch out when you step in. A 7 deadly scene. Irgendwie hat er wieder, glaube ich, Blut geleckt, hat gedacht, da kommt ja noch was. Und es kam ja auch was.
Genau, es kam was und das ist, ich glaube, wirklich auch ein Wendepunkt. Ein Album, das heißt Oh Mercy, 1989 ist das erschienen und daraus hören wir nochmal einen Song. Und der heißt Man in the Long Black Coat. The water is high, there's a song, cotton dress on the line, hanging dry, the windows wide open. Bent over backwards from a hurricane breeze. Not a word of goodbye, not even a note. She gone with a man in a long black coat. Ich finde, man sieht einen ganzen Film. Man sieht einen ganzen Film, wenn man diesen Song hört, dass eine
mystisch, geheimnisvoll.
Eine Western-Ballade sehe ich da. Ja. Ich weiß nicht.
Es handelt von Tod und Teufel, du weißt es aber nicht genau.
Es ist ganz toll. Ich sehe Johnny Cash auf dem Pferd, aber ist egal, was ich sehe. Ich finde, aber jetzt mal ganz im Ernst, wir kommen ja gleich dazu, wer es mit ihm aufgenommen hat. Diese Songs auf diesem Album, sind die wirklich nur nachts aufgenommen worden?
Ja, das hört man aber auch. Und den Ort muss man auch betonen, denn er hat sich zusammengetan mit Daniel Lanois, dem großartigen Produzenten und Musiker, der auch schon U2 und davor auch Peter Gabriel produziert hatte und große Erfolge gefeiert hat und immer sehr individuell aufnimmt, ein toller Gitarrist und Musiker selbst ist. Und der hat gesagt, komm, wir nehmen das in New Orleans auf, und zwar nicht im Studio, sondern in einem Haus, in einer Villa. Da wurde ein Mobile-Studio in Lastwagen da vorgestellt und dann wurde in der Villa nachts aufgenommen. Und das hört man. Das ist eine so warme, tolle, intime Atmosphäre. Das gruft wunderbar vor sich hin. Und ja, Bono hatte Dylan diesen Daniel Lanois angedient und hatte gesagt, komm, kontaktier den mal, der kann dir was versprechen. Denn der erste Versuch, diese Songs aufzunehmen mit Ron Wood, waren kläglich gescheitert. Das war es nicht, dieselben Songs. Aber auf einmal mit einem anderen Produzenten in einer anderen Atmosphäre aufzunehmen, das war die Erleuchtung, wirklich. Und das ist wirklich eines seiner allerbesten Alben, Oh Mercy. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes, and crime don't have a face. We live in a political world. Icicles hanging down. Wedding bells ring and angels sing and clouds cover up the ground. We live in a political world. Wisdom is thrown into jail. It rots in a cell and misguided as hell. Leaving no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mirrors, death disappears up the steps into the nearest bay. We live in a political world. es war wirklich ein Erfolg auch bei der Kritik und auch beim Publikum. Und ein ganz großer Punkt, ein Wendepunkt hier für ihn.
Bob Dylan schreibt in seinem Buch über diese Zeit, dass er seine Stimme dadurch auch wiedergefunden hat, weil dieser Daniel Lanois ihm dabei so geholfen hat. Mhm. Und er schreibt eben auch, also was man merkt ja auch, diese Sinnsuche oder wo geht der Weg hin für mich, ja. Das ist ein Grundthema dieses Albums.
Genau.
Und das vermischt er und das macht er ja auch in vielen Songs danach und auch davor.
Ja, es klingt manchmal so, wie als wenn er jetzt sein eigenes Werk überschaut, zurückschaut, so nach dem Motto. Und das klingt sehr nachdenklich und schön und so. Und also ich war erstmal sowas von freudig überrascht, als das Album kam, weil der Musiker Daniel Lanois war einer meiner Heroes und das war ein hoch beeindruckender Musiker und Produzent, der dann mit Bob Dylan zusammen, das konnte nicht schief gehen. Also insofern, das fand ich so überzeugend.
Ring them bells, ye heathen from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries across the valleys and streams. For the deep and the wide and the world's on its side, and time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the four winds blow. Ring them bells with an iron hand, so the people will know. Oh, it's rush hour now, on the wheel and the plow, and the sun is a-going down upon the sacred cow.
Was aber dann gleich wieder nicht von Dauer war.
Denn ja, genau. Danach gab es ein Album, das hat aber auch nicht Daniel Lanois gemacht, sondern John Wars hat das mit ihm aufgenommen, das heißt Under the Red Sky 1990. Ich habe mir die damals gekauft, ich weiß es noch nicht, war auch bitter enttäuscht, muss ich sagen.
Also da sind Kinderreime drauf, wo du denkst, was macht der denn da? Ein Song heißt Wiggle Wiggle, der andere Handy Dandy und da sagen wir, hat er denn nichts anderes zu schreiben? Ganz komisch. George Harrison ist dabei, der spielt auch ein ganz schönes Slide-Solo. Auch Bruce Hornsby, Al Kooper, Stevie Ray Vaughan, der legendäre Gitarrist ist drauf, aber du kannst ihn kaum hören. Er ist ganz nach hinten gemischt. Also, das ist ein seltsames Werk.
Keine echt. Garantie auch dafür, dass es eben eine gute Platte wird.
Nee.
Not this time, baby. No more of this. Takes too much skill, takes too much will. It's too revealing.
Also er macht ein Blues-Cover-Album danach, aber er macht vor allem ein Konzert zu seinem 30. Bühnenjubiläum im Madison Square Garden mit unglaublich vielen tollen Gästen. Mhm. Auch wieder George Harrison ist dabei, die Clancy Brothers aus seinen frühen Tagen, Freunde von ihm, glaube ich. Sinéad O'Connor, Kris Kristofferson.
Es sind wunderbare Coverversionen von Dylan-Songs und am Schluss ein gemeinsames Werk, My Back Pages. Also so praktisch meine Rückschau, meine Seiten von früher werden hier gesungen von allen, von Harrison, von Tom Petty und auch von Dylan selbst. Und das ist wirklich so bewegend, wenn man das hört. Es gibt da auch ein Video und das wirklich versöhnt für vieles.
To memorize in politics of ancient history. Come down my corpse, evangelist, unthought of though somehow.
denn danach kam ja wieder noch ein Blues-Cover-Album, was ja schön ist. Er hat da alte Standards von Charlie Patton und Robert Johnson und so aufgenommen. Ist ja toll, aber es bringt nichts Neues oder was irgendwie interessant ist. Dann aber dieses MTV Unplugged-Album, das ganz bedeutend war für ihn, glaube ich. Erstens war das ein Publikum, es war jetzt das Videozeitalter, MTV. Da fand Dylan ja selten statt, es gab zwar ein, zwei Videos, aber nun als Konzert Unplugged, das hat er wahrgenommen. Und akustische Version, ich meine, Dylan ist sowieso Unplugged am besten mit. Und insofern hat er das perfekt durchgeführt. Das ist eine großartige Werkschau seiner besten Songs, in tollem Sound aufgenommen. Und das hat ihm auch ein ganz neues Publikum eröffnet. Denn die MTV-Zuschauer waren ja ganz andere. Die kannten ihn ja auch gar nicht so richtig. Und das ist schon gut gewesen. Sehr, sehr wichtig für ihn.
Bei MTV Unplugged macht er das, was er eigentlich in den Konzerten ganz selten macht. Nämlich er spielt die Songs so, dass man sie wiedererkennt. Sofort. Man denkt sofort, ach, das ist der Song. Das ist Desolation Row. Das ist Knocking on Heaven's Door. Er wendet sich seinem Publikum ein bisschen mehr zu. Das ist ja ganz oft überhaupt nicht der Fall. Man, es ist ja so, dass Bob Dylan seit 1988, also noch vor Oh Mercy, hat er seine sogenannte Neverending Tour begonnen. Er spielt immer noch 100 Shows, manchmal 150 Shows im Jahr. Inzwischen heißt sie Rough and Rowdy Ways, die Tournee, aber er spielt, spielt, spielt. Das ist sein Job. Er muss die Songs irgendwie zum Leben bringen. Und bei dieser MTV-Geschichte ist es so, dass man denkt, oh, wie schön. Bei anderen denkt man manchmal, oh, was war das?
Ja, das ist so. Da hat er wirklich konzentriert Versionen aufgenommen, die standen. Glitzerten, die glänzten. Wenn er sonst in Live-Konzerten ist, da kannst du Glück haben oder Pech. Also ich habe ihn mehrfach, weiß nicht wie oft, gesehen. Und ein Konzert ist brillant, das andere ist wieder, oh Gott, da denkst du, was macht er denn aus diesem großen Song, dass du ihn kaum erkennst. Insofern, das ist bei Dylan ständig so. Der Weg geht weiter, er ist immer wieder unterwegs und aktiv, ist zwischendurch auch mal schwer krank.
Genau, er hat eine, ich glaube, es ist eine, man nennt es eine Herzbeutelentzündung, und das wird auch gar nicht so richtig bekannt. Erst als er aus dem Krankenhaus genesen wieder rauskommt, sagt er lapidar, ich hätte fast Elvis getroffen.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt. Oh. Ja, das war eine knappe Geschichte offenbar.
Er
spielt vor dem Papst.
Ja.
Ich glaube, es ist eines der größten Konzerte, das es je gegeben hat, vor 300.000 Menschen. Ja. Und er hat später gesagt, ich fand, es war irgendwie eine gute Show. So bei diesem Weltjugendtreffen war das, 1997.
I'm walking through the streets that are dead. Walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wide, and the clouds are weeping.
Time Out of Mind, 1997, ist das Album, das für viele auch wieder ein, nach Oh Mercy, ein Wiedereinstieg zu Dylan bedeutet hat. Und das ist auch der Einstieg in sein großes, großes Alterswerk, finde ich zumindest. Das ist wieder mit Daniel Lanois aufgenommen.
Ja, anscheinend war es aber so, nach dieser wirklich Ebbe, die er in den 80ern, in den 90ern dann doch durchlebt hat, nach diesem großen Werk Oh Mercy, dachte er wohl auch, und das war auch sicher ein richtiger Gedanke, lass uns noch wieder was mit Daniel Lanois machen. Das kann ja nicht schlecht werden, wurde es auch nicht. Obwohl es diesmal nicht so harmonisch und einfach war. Denn es wurde diesmal nicht in New Orleans im gemütlichen Haus aufgenommen, sondern in einem kalten, nüchternen Studio in Miami, Florida. Und Daniel Lanois hat nachträglich gesagt, es war furchtbar. Ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Es war grässlich für mich. Aber aus irgendwelchen Gründen musste da aufgenommen werden, das Criteria Studio in Miami.
I'm beginning to hear voices. And there's no one around.
church on Sunday as she passed by. Why my love for her is taking such a long time to die. But I'm waist deep in the knees. Almost like.
Es sind tolle Songs drauf. Es ist wunderbar, obwohl die beiden, Dylan und Lenoir, ständig stritten um den Sound. Und in der Tat klingt das Album auch seltsam. Manchmal ist da eine Verfremdung, ein Effekt auf Dylans Stimme drauf. Ich weiß nicht, woher das kommt, wer das wollte, vielleicht Lenoir oder noch. Lenoir ist immer jemand, der immer gerne verändern will. Der will nie was doppelt machen, der will was anders machen. Und vielleicht hat er deswegen es so gemischt, kalt, dünn. Und das fand Dylan im Nachhinein, sagt er, es klingt nicht gut, das Album. Dennoch ist es sehr, sehr gut, beeindruckend und hat tolle Songs.
Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steel. I've still got the scars, but the sun didn't heal. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there.
Das ist ganz stark und ist, finde ich, ist bei vielen Songs geht es um Abschied und
Tod.
Um den Tod geht es ganz viel. Es geht um, es ist eine düstere, melancholische zumindest Grundstimmung auf diesem Album. Es hat aber eine echte Stärke und Stimmigkeit, ja. Finde ich ganz eindrucksvoll, finde ich das. Ich habe gelesen, dass Lenoir und Dylan sich dann immer mal, wenn es zu viel wurde, auf den Parkplatz gestellt haben vor dem Studio und sich angeschrien haben. Das habe ich jetzt hier nicht gehört.
Ja, aber nee, das hört man noch nicht. Aber die Grundstimmung ist sehr, sehr dunkel, düster. Es geht um Vergänglichkeit, Abschied und insofern. Aber solche Musik ist ja oft bewegender und toller als irgendwelche fröhlichen Songs. Ne? Und ein wunderbarer Liebessong ist drauf, den wir alle kennen, Make You Feel My Love, der dann ein großer Hit für Billy Joel und für Adele wurde. Ein total simpler Text, also wo viele sagten, ey, das kann ja nicht Dylan sein oder so, einen einfachen Text. Aber so eine schöne Melodie, eine wunderbare Liebesballade, die also auch ein Highlight auf diesem Album ist.
When the rain is blowing in your face and the world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love.
Sehr erfolgreiches Album, gefeiert. Großer Erfolg.
Er hat einen Grammy gewonnen, glaube ich, dafür.
Drei Grammys, drei. Unter anderem Album des Jahres. Und also das war die Rückkehr von Dylan auf die ganz große Bühne. Er ist dann auch bei der Grammy-Verleihung im Smoking, also absolut chic, aufgetreten und hat dann auch gesungen ein Stück. Und so, er hat voll es genossen, das mitzumachen. Also da war er überhaupt nicht spröde oder so. Das hat er, fand er super. Und er hat dann auch im Jahr danach einen Oscar gewonnen, das auch noch, also nicht nur.
Genau, er hat einen Song gemacht für einen, den Film, der heißt Wonder Boys, der, ja. Der Song ist ganz toll, finde ich, Things Have Changed.
A worried man with a worried mind, no one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to
auch voller Zitate und Anspielungen auf frühere Songs.
Ja.
Also The Times They Are Changing, Things Have Changed und andere. Das ist ja aber auch ein Muster, was dann immer stärker wird, finde ich, in den Jahren, also in diesen Jahren Time Out of Mind, aber auch davor schon, dass er oft so Textzeilen einwebt. Er hat dann, das haben wir ja schon auch bei dem Man with a Long Black Coat gesehen, das hat ja diese Western-Grundierung. Aber es hat auch vielleicht etwas, da sind auch biblische Zitate drin, das
dauernd.
Hat etwas Alttestamentarisches oder es hat etwas, wo er auf alte Blues-Songs eingeht oder sogar noch vorher auf Lyrik der Weltliteratur eingeht.
Ja, das natürlich die Franzosen, Baudelaire und Rambeau, das hat ihn ja schwer beeindruckt und der hat immer gerne auch übernommen und zitiert und sich inspirieren lassen. Ja, aber das machen Dichter und Künstler so, also auch die klassischen Komponisten, sind ständig inspiriert von anderen, also Shakespeare, halbe Stücke von jemandem übernommen und so. Also das ist normal, da darf man nun nicht sagen, okay, das ist geklaut. Das ist, würde ich nicht sagen.
Nein, im Gegenteil, ich würde auch gerade sagen, das macht auch eine Güte aus, gerade dieser späten Jahre. Ich kann mal empfehlen, ich habe noch ein Buch zum Vorzeigen mitgebracht, und zwar von Heinrich Detering, der ja aus Göttingen ist und der ein großer Dylan-Kenner ist, die Stimme aus der Unterwelt. Das heißt Bob Dylans Mysterienspiele, da wird ganz klar und sehr zugänglich, man kann das sehr gut verstehen, auch wenn man nicht jeden Tag sich mit Literaturwissenschaft befasst, wo Bob Dylan eine Zeile verändert oder wo er eine Spur legt oder wo etwas aufnimmt dabei oder wo eben etwas wiederkommt. Ja. Ganz wunderbar und das wird ja noch stärker in den nächsten Jahren danach.
Ich fand ja immer schwierig, immer genau zu verstehen, was Dylan so meint. Das kann ja keiner. Fand das aber auch eine Masse von Anspielungen. Heinz Rudolf Kunze, der ja selbst wirklich ein großer Poet ist, hat mir gesagt kürzlich, er hat sich sehr mit Dylan beschäftigt und so. Aber im Grunde, sagt er, ist Dylan eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ich muss noch mal rausfinden, wie Kunze das gemeint hat. Aber ich habe es wahrgenommen.
Wir sind dran.
Ne? Und ein Werk gibt es noch, das wir noch mal besprechen wollen. Ja. 2001 kommt schon gleich wieder ein nächstes Album. Also immer noch eine hohe Frequenz von Alben. Mein Gott.
Genau, dieses
also,
Album heißt Love and Theft. 2001 kommt es raus.
Man came to the door, I said, for whom are you looking? Says your wife. I see she's busy in the kitchen cooking. Poor boy, where you been? I already told you, won't tell you again. I say how much you want for that, I go into the store. Man says $3, alright, I say what you take for. Poor boy, never say die, things will be alright.
Das ist aufgenommen mit seiner Tourband, mit der er auch jahrelang immer wieder unterwegs ist. Tony Garnier ist sein Bassist immer noch. Ich war nämlich in Hamburg bei dem Konzert neulich. Den habe ich gesehen. Bob Dylan nicht so, weil der hinter dem Klavier gesessen hat. Aber das ist eine andere
Geschichte.
Ist
denn Larry Campbell als Gitarrist dabei?
Nein, der ist nicht mehr dabei. Aber es ist eine tolle Band und die Formenvielfalt auf diesem Album, das zeigte sich schon ein bisschen auf den Alben davor. Ein heiteres Album, finde ich. Er spielt Country Swing, er spielt Blues, es ist Country Musik. Ganz toll, ganz viele verschiedene Dinge.
Ja, das ist wirklich so eine Revue von allen Roots, amerikanischen Wurzeln, kann man sagen. Heute nennt man es Americana. Aber das ist wirklich alles drauf, also was es nur so gibt. Swing, Blues, Country, Bluegrass, alles. Und es klingt schön, es klingt harmonisch und es klingt nicht irgendwie zusammengestückelt.
Tweedledum and Tweedledee, they're throwing knives into the tree. Two big bags of dead man's bones, got the noses to the grindstone. Living in the land of Nod.
Dazu noch ganz ironische Texte manchmal, zum Beispiel bei dem ersten Song Tweedledee und Tweedledum. Das ist ein politischer Kommentar zu den Politikern, die im zweiten Irakkrieg tätig waren. Also der eine ist Blair, Tony Blair, der andere George Bush. Insofern, das ist Tweedledum und Tweedledee. Und ja, das ist tolle Vocals, wirklich. Als ob er sich von den alten Blues-Sängern hat inspirieren lassen.
Every step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so am I. Time is piling up, we struggle
and restraint. We're all boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle.
Ganz überzeugend eigentlich, dieses Album Love and Theft, Liebe und Diebstahl. Interessanter Name.
I want a rising, rising night and day. All the gold and silver I've been storing away. Picture Turner looking east and west from the dark room of his mind. He majored Kansas City, 12th Street and Vine. Nothing standing there. I want a heaven with him.
Wie hat Bob Dylan es geschafft, immer die Spannung zu halten, dass man sich fragt, was macht er als nächstes?
Ja, das, man hatte ja zwischendurch schon mal die Hoffnung aufgegeben. Aber dann kommt er auch in den 2000er Jahren immer wieder zu neuen Höhepunkten, zu denen wir eigentlich in einer nächsten Folge erst kommen können. Denn wir schaffen das ja hier nicht. Das wird dann Folge 4 bestimmt. Ja,
aber es ist Bob Dylan.
Logisch. Und da erlebst du auch wieder solche Dinge. Das Tolle ist, er hat wirklich einen extremen Einfluss gehabt auch auf die Musik, auf die Texte. Obwohl er nicht so ein überragender Musiker ist, hat er wunderbare Melodien kreiert und ist immer wieder überrascht, immer eigenwillig, hat immer wieder neue Wendungen genommen. Und das ist das Große. Also er ist nie voraussagbar. Und sonst hast du bei Popmusik ja oft das Ding, ja, weißt ja genau, was du jetzt hörst. Genau, jetzt kommt die Greatest Hits Show, die du dann eigentlich... Manche möchten das ja, aber es ist ja schöner, auch mal wieder überrascht zu werden. Und so wird er auch weiter in Erinnerung sein, denn er wühlt ja in den musikalischen Quellen. Er lässt sich inspirieren von allem Möglichen und er schreibt wirklich Sachen, die wir nicht verstehen können vielleicht. Aber das ist ja auch spannend. Ich will nicht immer alles verstehen, ganz ehrlich gesagt. Ich find's auch toll und inspirierend, sowas zu hören. Und er selbst ist ja jemand, der es nicht gut findet, wenn alle in seiner Sinnsuche mitmachen und nun unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um herauszufinden, was bedeutet das und das bedeutet das. Aber dennoch macht er Folgendes. Er kümmert sich extensiv um sein eigenes Werk. Ich glaube, diese ganzen Bootleg-Serien, das sind ja jetzt mittlerweile 20 Folgen oder so, wo seine alten Werke und seine Outtakes, also Aufnahmen, die nicht aufs Album gekommen sind, gesammelt herausgegeben werden in großartigen Editionen. Das passiert ja nicht gegen seinen Willen. Ich glaube, das will er ja auch. Und da zeigt sich dann auch, dass ganz oft die spontane Entscheidung, damals das auf dieses Album zu nehmen, gar nicht die richtige war. Manchmal sind wirklich die anderen Versionen der Songs, die früher aufgenommen wurden und nicht erschienen sind, sind die besseren Versionen oder anders interessant als das Original, was wir auf den Platten kennen. Und das kannst du beim Künstler wie Dylan, der so vielschichtig ist, aber auch so exzentrisch und spontan, das kannst du genießen. Bei anderen Bands hörst du immer wieder dasselbe. Und so auch in den Outtakes, ja, da ist nicht viel Variation. Bei Dylan ist fast immer eine Variation. Da ist es mal so, da mal schnell, langsam, so und so und so und so. Und das ist das Spannende und Tolle. Und da um sein Nachwerk, sein Wirken, auch seine Bedeutung in der Zukunft, kümmert er sich dann auch schon ganz bewusst selbst. Also da ist er nicht so, dass ihn das nicht interessiert, glaube ich. Aber ehrlich gesagt, das ist auch sein Geheimnis, dass der Mann so speziell ist.
Da hänge ich noch ein Zitat dran von einem Menschen, den ich schon erwähnt habe, Heinrich Dietering aus Göttingen. Bob Dylan hat den Nobelpreis nicht gebraucht, aber der Nobelpreis, Bob Dylan. Herzlichen Dank, Peter Orban.
Danke, Uke.
Danke.
In the lonely night, in the stardust of a pale blue light, I think of you in black and white. When we were made of dreams, I walk along through the shaking street, listening to my heartbeat in the record breaking. When we were burning time,
You were gone. You came back just when I was ready to receive you.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Ihr seid auf der Suche nach einem ganz anderen News-Podcast, der euch das eine wichtige aktuelle Thema spannend und tiefgründig erzählt? Dann habe ich was für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge hört ihr ein Thema in aller Tiefe mit Recherchen von Journalistinnen und Journalisten der ARD. Mit den Hosts Elena Kuch und David Krause geht's zum Beispiel um die heikle Situation von Frauenhäusern in Deutschland. Welche Anstrengungen die neue Regierung bewältigen muss und wie Donald Trumps Aktion die Weltwirtschaft ins Wanken bringt. Neue Folgen von 11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's täglich von Montag bis Freitag, jeden Morgen ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.